Auf jedem Anleger verluden die Seeleute Proviant, und in den Schenken drängten sich Soldaten, die sich beim Würfelspiel vergnügten, tranken oder nach einer Hure Ausschau hielten. Eine vergebliche Suche, da Stannis solchen Frauen das Betreten der Insel untersagt hatte. Überall am Ufer lagen Kriegsgaleeren und Fischerboote, gedrungene Karacken und breite Koggen. Die besten Liegeplätze nahmen die größten Schiffe ein. Stannis' Flaggschiff Zorn schaukelte zwischen der Lord Stephon und der Seehirsch, Lord Velaryons Stolz von Driftmark mit ihrem silbernen Rumpf und ihren drei Schwestern, Lord Keltigars prunkvolle rote Kralle und der schwerfällige Schwertfisch mit seiner langen eisernen Ramme. Draußen auf dem Meer lag die große Valyria von Salador Saan zwischen zwei Dutzend kleineren, gestreiften Galeeren aus Lys. Am Ende des Steinpiers, wo sich die schwarze Beta und die Lady Maria den Platz mit einem halben Dutzend anderer Galeeren teilten, stand ein altes Gasthaus. Davos hatte Durst. Er verabschiedete sich von seinen Söhnen und lenkte seine Schritte in Richtung der Schenke. Davor hockte eine hüfthohe Steinfigur, die von Salz und Regen so verwittert war, dass man die Gesichtszüge kaum mehr erkennen konnte. Das Ungeheuer war ein alter Freund von Davos. Er tätschelte im Vorübergehen seinen Kopf. »Glück«, murmelte er. Im hinteren Teil des von Lärm erfüllten Schankraums saß Salador Saan und aß Weintrauben aus einer Holzschüssel. Als er Davos bemerkte, winkte er ihn zu sich. »Sir Ritter, setzt euch doch zu mir, esst eine Traube oder esst zwei, sie sind wunderbar süß.« Der Pomp dieses aalglatten, stets lächelnden Mannes aus Lys war inzwischen auf beiden Seiten der Meerenge sprichwörtlich. Heute trug er ein grelles Gewand mit langen Festons, die bis auf den Boden hingen. Die Knöpfe aus Jade stellten Äffchen dar, und auf seinen dünnen weißen Locken thronte eine kecke grüne Mütze mit einem Fächer aus Pfauenfedern. Davos drängte sich zwischen den Tischen hindurch zu ihm hinüber. Ehe er zum Ritter geschlagen worden war, hatte er häufig Fracht von Salador Saan gekauft. Der Lyseni war ebenfalls Schmuggler, außerdem Kaufmann, Bankier, Pirat und der selbsternannte Prinz der Meerenge. »Wenn ein Pirat reich genug ist, machen sie ihn zum Prinzen.« Davos war persönlich nach Lys gefahren und hatte den alten Schurken für Lord Stannis Sache gewonnen. »Habt ihr nicht zugeschaut, als die Götter verbrannt wurden, Milord?« fragte er. »In Lys haben die roten Priester einen großen Tempel. Sie verbrennen ständig dies und das und rufen ihren R'hllor an. Mit ihren Feuerchen langweilen sie mich. Und König Stannis wird ihrer auch bald überdrüssig sein, darf man hoffen.« Es schien ihn nicht zu kümmern, dass vielleicht jemand seine Worte mithörte, während er seine Trauben aß und die Kerne mit der Zunge auf die Unterlippe schob und dann mit dem Finger wegschnippte. »Gestern ist mein Vogel der tausend Farben eingelaufen, guter Sir. Sie ist kein Kriegsschiff, nein, ein Handelsschiff, und sie hat King's Landing einen Besuch abgestattet. Möchtet ihr wirklich keine Traube? In der Stadt hungern die Kinder, heißt es.« Er hielt Davos die Weintrauben vor die Nase und lächelte.
»Ich will ein Bier. Und vor allem will ich die Neuigkeiten erfahren.«
»In Westeros sind die Menschen immer so ungeduldig«, beschwerte sich Salador Saan. »Wozu soll das gut sein, frage ich euch? Wer durchs Leben hastet, eilt nur dem Grab entgegen«, er rülpste. »Der Lord von Casterly Rock hat seinen Zwerg geschickt, um sich um King's Landing zu kümmern. Möglicherweise hofft er, das hässliche Gesicht seines Sohnes würde die Angreifer verscheuchen. Oder dass wir uns totlachen, wenn der Gnom auf den Mauern herumtollt, wer weiß das schon. Der Zwerg hat den Flegel, der den Befehl über die Goldröcke hatte, hinausgeworfen und einen Ritter mit einer Eisenhand an seine Stelle gesetzt.«
Er pflückte eine Traube ab und zerdrückte sie zwischen Daumen und Zeigefinger, bis die Haut platzte. Der Saft rann ihm über die Hand. Ein Serviermädchen drängte sich durch die Gäste und schlug den Kerlen, die die Hände nach ihr ausstreckten, auf die Finger. Davos bestellte einen Krug Bier und wandte sich wieder an Saan. »Wie steht es um die Verteidigung der Stadt?« Der andere zuckte mit den Schultern.
»Die Mauern sind hoch, doch wer will sie bemannen? Sie bauen Katapulte und andere Geräte, ja, aber die Männer in den Goldröcken sind nur wenige und unerfahren, und sonst hat man dort keine Kämpfer zur Verfügung. Wir müssen überraschend zuschlagen, so wie der Falke auf einen Hasen herabstößt, dann ist die große Stadt schnell unser. Wenn der Wind uns die Segel füllt, könnte euer König bereits am Abend des morgigen Tages auf dem eisernen Thron sitzen. Wir könnten den Zwerg in ein Narrenkostüm stecken und ihn für uns tanzen lassen, und vielleicht würde euer gütiger König mir Königin Kersa überlassen, damit sie eine Nacht lang mein Bett wärmt. Zu lange schon weile ich fern von meinen Gemahlinnen, weil ich in seinen Diensten bin.«
»Pirat«, entgegnete Davos, »ihr habt keine Gemahlinnen, nur Konkubinen, und für jeden Tag und jedes Schiff werdet ihr königlich entlohnt.«
»Nur mit Versprechungen«, antwortete Salados Ahn klagend. »Guter Seher, ich sehne mich nach Gold, nicht nach Worten auf Papier.«
Er steckte sich eine Traube in den Mund. »Ihr werdet euer Gold erhalten, sobald die Schatzkammer von King's Landing uns gehört. Kein Mann in den sieben Königslanden ist redlicher als Dannis Baratheon. Er wird sein Versprechen halten.«
Noch während Davos dies aussprach, dachte er, »Welche Hoffnung kann man für diese Welt noch hegen, wenn sich Schmuggler von niederer Geburt für die Ehre von Königen verbürgen müssen?«
»Das hat er wieder und wieder beteuert, und deshalb sage ich, gehen wir frisch ans Werk. Nicht einmal diese Weintrauben könnten reifer sein als jene Stadt, mein alter Freund.«
Das Mädchen kehrte mit dem Bier zurück. Davos gab ihr ein Kupferstück.
»Möglicherweise könnten wir King's Landing tatsächlich so leicht einnehmen, wie ihr meint«, sagte er und hob den Krug. »Aber wie lange würden wir es halten können? Tywin Lannister steht mit einem großen Heer in Harrenhall und Lord Renly...«
»Ach ja, der jüngere Bruder«, unterbrach ihn Salados Ahn. »Dieser Teil der Geschichte gefällt mir nicht so gut, mein Freund. König Renly hat sich ebenfalls in Marsch gesetzt. Oh nein, hier heißt es Lord Renly, vergebt mir. Bei so vielen Königen wird die Zunge dieses Wortes müde. Der Bruder Renly hat mit seiner jungen, blonden Königin Highgarden verlassen und seine blumigen Lords und strahlenden Ritter und ein mächtiges Heer von Fußvolk begleiten ihn. Er marschiert auf eurer Straße der Rosen entlang auf eben jene Stadt zu, von der wir gerade sprechen.«
»Er hat seine Braut mitgenommen?«
Sein Gegenüber zuckte mit den Schultern.
»Den Grund dafür hat er mir nicht verraten. Vielleicht kann er es ohne die warme Zuflucht zwischen ihren Schenkeln nicht aushalten, auch nicht für eine Nacht. Oder er ist sich seines Sieges sehr gewiss.«
»Das muss der König erfahren.«
»Ich habe mich bereits darum gekümmert, werter Herr. Obwohl seine Gnaden steht,